Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Mit Episode 59 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun das Kapitel Lifestyle. Folge 16 ist betitelt Lifestyle im Wandel der Zeit, 6 Jahrzehnte kultureller Evolution, Teil 1 von 1960 bis 1980 und beleuchtet das Lebensgefühl dieser Ära. Es beginnt mit den 1960er Jahren und beschreibt den Zeitgeist dieser Zeit. Es war zweifellos eines der faszinierendsten, erfolgreichsten, ereignisreichsten, erlebnisreichsten und aufregendsten Jahrzehnte für mich und markierte meinen Einstieg in das Leben mit den unzähligen Freiheiten und Möglichkeiten. Es folgt der Rückblick auf die 1970er Jahre, der Aufstieg von Popkultur-Ikonen wie Michael Jackson und Madonna prägte zweifellos die Jugendkultur und den Lebensstil weltweit. Für mich persönlich jedoch blieb meine musikalische Präferenz beim Rock'n'Roll, Blues, R&B und dem Beat, da ich mit anderen Genres wenig anfangen konnte. Für mich war alles andere einfach nur Schnullibulli. Dann geht es auch noch einmal in die 1980er Jahre. Der technologische Fortschritt brachte persönliche Computer, Mobiltelefone und Videokassettenrekorder in die Haushalte, was den Lebensstil und die Kommunikation grundlegend veränderte. Die Fitnesswelle und der Fokus auf körperliches Wohlbefinden führten zu einem Anstieg von Fitnessstudios und Sportbekleidung. Diese Dekade war für mich persönlich auch geprägt von einem neuen sozialen Umfeld, Freude und Spaß, und es kam mit den den Konzerten der Rolling Stones im Niedersachsenstadion von Hannover der Rock'n'Roll wieder zurück in mein kulturelles Umfeld. Die Fortsetzung mit der Zeit ab 1990 bis heute folgt dann in Episode 60. Und die weiteren folgenden Episoden dieses Kapitels werden dann die einzelnen Dekaden noch einmal dezidiert beleuchten. Bleibt gespannt und taucht ein in einen spannenden und ereignisreichen Rückblick auf den Lifestyle einer Ära, die vielleicht noch wesentlich entspannter und entschleunigter war. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle im Wandel der Zeit, 6 Jahrzehnte kultureller Evolution, Teil 1 von 1960 bis 1980.
Die Entwicklung des Lebensstils über 6 Jahrzehnte ab den 1960er Jahren war von bedeutenden soziokulturellen Veränderungen geprägt, die sich auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens auswirkten, darunter Mode, Musik, Technologie, Ernährung, Freizeitaktivitäten und gesellschaftliche Normen. Die 1960er Jahre waren geprägt von sozialem Wandel und kultureller Revolution. Die Jugend rebellierte gegen traditionelle Normen und Werte. Die Mode war von ikonischen Trends wie Miniröcken, psychedelischen Prints und farbenfroher Kleidung geprägt, die den Ausdruck der Individualität betonten. Die Musikszene war von Bands wie den Rolling Stones, den Beatles und den Beach Boys dominiert, die den Soundtrack der Zeit lieferten. Die zunehmende Verbreitung des Fernsehens beeinflusste den Lebensstil, indem es neue Formen der Unterhaltung und Information in die Häuser brachte. Der Aufstieg der Jugendkultur und des Aktivismus prägte die politische Landschaft, insbesondere mit Bürgerrechtsbewegungen und Antikriegsprotesten. Und es war die Zeit, wo ich ins Leben einstieg. Erst mit meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann, dann kam meine Zeit bei der Bundesmarine und meine erlebnis- und ereignisreiche Zeit auf Sylt, nördlichster DJ Deutschlands, und dann ging es auch noch ab in die Alpen nach Österreich, ins Salzburger Land. Dort Tätigkeit an der Skischule und Ausbildung zum Schneesportlehrer, mit sehr amüsanten Abenteuern dort in den Bergen. Die 1960er Jahre waren zweifellos eines der faszinierendsten, erlebnisreichsten, ereignisreichsten und aufregendsten Jahrzehnte für mich. Sie markierten den Beginn meines Lebens, gekennzeichnet von unzähligen Freiheiten und Möglichkeiten.
Wie sich die 1960er Jahre mit ihrer Leichtigkeit für mich so anfühlten, dazu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 4, Folge 10.
Im Juni 1967 machten Peter und ich dann erst einmal auch gemeinsam Urlaub. Wir beide in Uniform in den D-Zug mit Dampflokomotive ab nach München. Dort in der Nähe vom Stachus ein kleines Hotel gefunden und eingecheckt. Und dann ab, natürlich ins Hofbräuhaus. Dort waren wir als Matrosen schon ein Hingucker. Nach einigen Maß, es war inzwischen dunkel, ging es wieder zurück zum Hotel. Eigentlich wollten wir ja einige Tage in München verbringen. Was wir am Nachmittag beim Einchecken nicht so mitbekommen hatten, das Hotel befand sich in einem Rotlichtdistrikt mit einigen Bars. Und so wurden wir dann von den netten Mädels auch animiert, in so eine Bar einzutreten. Dort wurde dann Sekt bestellt und lustig auf die Seefahrt getrunken. Irgendwie merkten wir aber, dass wir hier schnell wieder raus mussten. Nachdem wir die Zeche dann bezahlt hatten, waren wir fast blank, und für weitere Tage in München würde das mit Sicherheit nicht reichen. Am nächsten Morgen wieder ausgecheckt, zum Bahnhof und dort auf einer Landkarte von Oberbayern blind auf einen Ort getippt, es war Rottachegern, also da wollten wir nun hin. Fahrkarten gekauft und ab an den Tegernsee. In dem dortigen Fremdenverkehrsamt wurde uns dann eine Unterkunft bei Privatleuten empfohlen, wo wir dann auch hin sind. Dort bekamen wir ein schönes Balkonzimmer mit Blick direkt auf den Wallberg. Peter hat dann seinen Vater angerufen und sich telegrafisch Geld überweisen lassen. So hatten wir wieder ein paar Tage mehr Spielraum. Dann los in den Ort und in das Gasthaus zur Post. Natürlich erst einmal Schweinsbraten und halbe Maß. Wir fielen natürlich auf in unserer Uniform und schon hockten sich Einheimische zu uns. Denen haben wir dann von unseren Abenteuern auf den Weltmeeren erzählt. Wir hatten das Gefühl, dass die uns dort alles abkauften. Am nächsten Tag gingen wir wieder so die Hauptstraße dort entlang und vor uns ging eine ältere Dame. Und Peter in seiner direkten Art sagte laut zu mir:
Die Alte da vor uns, sieht aus wie Inge Meisel.
Worauf sich die Dame, die das natürlich auch gehört hatte, umdrehte und in einer Schimpftirade über uns herfiel. Ihr Rotzlöffel war noch eine harmlose Bezeichnung. Nun mussten wir feststellen, dass Peter allerdings recht hatte. In Rottacheggern gab es ja eine sogenannte Schönheitsfarm. Die restlichen Tage fuhren wir mit der Kabinenbahn auf den Wallberg und hatten dort am Wallberg auch einen schönen Platz zum Sonnen. Ansonsten verbrachten wir unsere Zeit dann mit Minigolf und Ruder- und Trittbootfahren auf dem See. Dort lernten wir dann auch zunächst zwei Mädels kennen, kamen aus Hessen. Die wollten allerdings immer nur Trittbootsche fahren, war dann auf Dauer zu anstrengend. Danach lernten wir zwei andere Mädels kennen, die sogar aus der Gegend von Hannover kamen, die waren dann schon entspannter, so dass wir noch ein, zwei Tage zusammen verbrachten. Aber nun gingen unsere monetären Vorräte tatsächlich zur Neige, so dass wir uns wieder mit dem Zug Richtung Hannover und danach dann weiter auf unsere Dienststellen machten. Zwei Matrosen in Oberbayern war trotzdem ein wunderbares Erlebnis.
Man war jung und brauchte kein Geld.
Die 1970er Jahre waren dann geprägt von einem entspannteren Lebensstil und einem Rückzug von den extremen sozialen Bewegungen der 1960er Jahre. Die Mode war von fließenden Stoffen, Schlaghosen und Plattformschuhen geprägt, wobei Disco-Stil und Glamrock an Beliebtheit gewannen. Die Umweltbewegung begann an Bedeutung zu gewinnen, was zu einem verstärkten Umweltbewusstsein und einem Interesse an alternativen Lebensstilen führte. Die Einführung von Heimcomputern und Videospielekonsolen markierte den Beginn der digitalen Ära, wodurch sich der Lebensstil vieler Menschen veränderte. Der Aufstieg von Popkultur-Ikonen wie Michael Jackson und Madonna prägte zweifellos die Jugendkultur und den Lebensstil weltweit. Für mich persönlich jedoch blieb meine musikalische Präferenz beim Rock'n'Roll, Blues, R&B und dem Beat, da ich mit anderen Genres wenig anfangen konnte. Für mich war alles andere einfach nur Schnullibulli. Aber die 70er Jahre prägten dann auch zunächst meinen weiteren persönlichen Lebensweg. Ich kehrte zurück ins sogenannte bürgerliche Leben und den beruflichen Alltag. Meine Zeit der persönlichen Freiheiten als DJ und Schneesportlehrer war dann Anfang der 1970er Jahre leider beendet. Alles wurde nun zur Normalität. Die Gründung einer Familie, beruflicher Aufstieg, Konformität und bürgerliche Werte bestimmten den Alltag.
Noch einmal Freude, Spaß und Tiefschnee, bevor mein Lifestyle wieder bürgerlich wurde. Hier noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 11, Folge 31, ein Juchzer und eine Spur der Verwüstung.
Mitte Jänner 1972, vom 14. bis 16. fanden in Kitzbühel die 32. Hahnenkammrennen statt. Das war und ist in Österreich ein nationales Ereignis. Es gibt wohl kaum einen, den dieses Sportevent nicht interessiert. Dieses Großereignis wurde natürlich auch live im TV übertragen und wurde seinerzeit bereits professionell vermarktet. Der FIS-Weltcup selbst war eine der wenigen Sportveranstaltungen, wo bereits Computertechnologie zum Einsatz kam mit Philips Bürocomputer P350 für die Ergebnisauswertung. Insgesamt stellte sich gegenüber so einem Format damals die Bundesliga wie eine Provinzveranstaltung dar. In Kitzbühel selbst traf sich dann alles, was im Jet-Set Rang und Namen hatte, also auch die ganze Campen Society. Jeder will und muss dabei sein. Ich hatte am Samstag, den 15. Jänner, noch mit 4 Teilnehmern des Kurses Unterricht. Natürlich auch mit Vladi und Maria. Also ging es wieder hoch auf den Maiskogel, dieses Mal bis zur Bergstation. Dort übten wir dann weiter das bisher Erlernte. Auch das Schleppliftfahren, was nun sogar bei Vladi besser klappte. Er bekam es meistens hin, sich auf den Bügel zu setzen, was dann das Seil des Bügels mächtig ausladen ließ und auch der ganze Zug einen starken Drall auf die Seite bekam, wo sich Vladi eingeklinkt hatte, aber insgesamt ging es ganz gut und am Ausstieg schaffte er es auch rechtzeitig aus dem Bügel zu kommen und auf die entsprechende Seite rauszufahren. Ein paar Mal ist er auch rausgefallen, aber das tat der Sache insgesamt keinen Abbruch, man konnte also von Fortschritten sprechen, nur der Linksschwung war immer noch das Problem. Damit er nicht jedes Mal direkt in die Falllinie kam, stoppte er nun vor dem Schwung und trat so um, und fuhr dann in Schrägfahrt weiter. Insgesamt, wie gesagt, durchaus schon etwas Skifahren erlernt. Die anderen, auch die bereits am Freitag beendet hatten, waren sehr gut vorangekommen. Auch Maria machte mutig mit, aber immer im Schatten von Vladi. Nun war ja dann ab 12:30 Uhr das große Hahnenkammrennen auf der Streif in Kitzbühel und wir fuhren deshalb in der Mittagspause nicht ins Tal, sondern zur Maiskogelalm, die unterhalb der Bergstation lag, etwas abseits der Pisten, aber über eine eigene präparierte Anfahrt gut mit Skiern zu erreichen war. Also dorthin gefahren mit der Gruppe, Skier abgeschnallt und in der bereits sehr gut besuchten Wirtsstube noch 5 Plätze bekommen, mit gutem Blick auf den Fernsehapparat. Dann erst einmal ein paar Frankfurter, wie die Wiener hier heißen, mit Brot und Senf und eine halbe Maß. Mit Einverständnis der Gruppe, wollten wir uns nun dort das Rennen anschauen und damit praktisch den Nachmittagskurs ausfallen lassen. Horst war mit einem Teil seiner Gruppe auch da, so dass wir unsere Tische zusammenschoben und somit eine recht lustige Truppe hatten. Und irgendwann fing Vladi dann auch mit der Agathe an und gab erst einmal eine Runde aus. Zum Glück gab es nun nicht direkt die Spezialmischung. Bevor dann der erste Starter abfuhr, hatten wir schon den einen oder anderen Agathe-Intus. Und dann war es soweit, das Rennen begann. Wegen der Schneeverhältnisse fuhr man nicht über die Hausbergstrecke, sondern die Schleife via Vordergansleern, damit war die Strecke 200 Meter länger, insgesamt 3720 Meter. Mit der Startnummer 2 legte der Franzose Henri Duvillard mit 2:24:55 zunächst die Bestzeit vor. Dann kam mit der Startnummer 10 der Lokalmatador der Österreicher, Karl Schranz. Und nun gab es kein Halten mehr in der Wirtsstube, alle standen vor dem Bildschirm und jeder Schwung, jede Abfahrtshocke, jeder Sprung und jede Bodenwelle wurden mit lautem Gebrüll und in den Bewegungen nachvollzogen. Mit der neuen Bestzeit von 2:24:36 fuhr Schranz, euphorisch von den vielen Zuschauern gefeiert, durchs Ziel. In der Wirtsstube brach ein ohrenbetäubender Jubel aus. So etwas habe ich noch nicht einmal beim Fußball erlebt. Keiner der weiteren Starter erreichte die Zeit von Schranz. 1972 fanden 2 Rennen in Kitzbühel statt, das erste war bereits am Freitag, das ebenfalls Schranz bei der gleichen Streckenlänge in 2:23:70 gewonnen hatte, ebenfalls vor den Franzosen Duvillard. Mehr geht für die Österreicher nicht, der Stolz der Nation war gerettet, und auf der Hütte wurde nun gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wie viel Jagertee wir nun getrunken hatten, aber es war so gegen 15:30 Uhr und wir mussten nun los zur Mittelstation, damit wir vor 16 Uhr noch mit runterkamen. Danach fuhr dann die Bahn nicht mehr, also raus an die frische Luft, schier untergeschnallt und nun mussten wir zur Piste kommen. Dahin führte von der Alm ein schmaler Weg, der gespurt war und ein leichtes Gefälle hatte. Also nun in Reihe hinter mir in die Spur und ich hatte Vladi nach vorne genommen, damit er die Gruppe nicht von hinten überrollt. Der Weg war so circa 400 Meter lang bis zur Piste. Vladi also vorweg in der Spur und schon ging es ab. Obwohl das Gefälle gar nicht so groß war, beschleunigte er wie eine Saturn I. Ich war hinter ihm und versuchte dran zu bleiben, aber die Kräfte, die bei Vladi wirkten, waren schon enorm. Er stand aber wie eine Eins auf seinen Skiern und ein langgezogener Juchzer begleitete seine Fahrt. Inzwischen hatte er wohl seine Höchstgeschwindigkeit erreicht und war jetzt auf der Piste angekommen. Aber bei seiner Geschwindigkeit bekam er keinen Flugbogen nach rechts mehr hin, sondern schoss in voller Fahrt quer über die Piste, die Gott sei Dank kaum noch befahren wurde, querte so die Piste diagonal und schoss dann auf der anderen Seite der Piste in eine Tannenschonung und in den Tiefschnee. So fuhr er, immer weiter im Tiefschnee einsackend, über die kleinen Tannen hinweg und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Erst nach mehreren Metern blieb er dann im Tiefschnee bis zur Hüfte versunken stecken. Ein Bild, wie aus einem Katastrophenfilm, die Schneise, die er gezogen hatte und dann Vladi, nur noch mit dem Oberkörper zwischen den kleinen Tannen aus dem Schnee herausragend. Trotzdem konnte sich keiner, der das mitbekommen hatte, vor Lachen mehr halten. Horst war mit seiner Truppe auch direkt hinter uns und blieb auch bei dieser Szene bei uns. Wir blieben zunächst da am Pistenrand stehen und betrachteten unseren Vladi, wie er da nun im Schnee steckte. Es war uns noch nicht ganz bewusst, was nun auf uns zukam. Vladi musste ja nun da irgendwie wieder raus. So 10 bis 15 Meter war er vom Pistenrand entfernt. Er konnte aber auch so nicht aussteigen aus dem Tiefschnee, weil er seine Skier noch unter hatte, die tief unten im Schnee steckten und ihn quasi bewegungsunfähig machten. Jeden anderen Normalbürger hätte man gegebenenfalls mit ein paar kräftigen Jungs da rausziehen können, aber es war Vladi. Also Horst und ich zunächst unsere Skier abgeschnallt und einen Rettungsplan aufgestellt. Zunächst mussten wir die Strecke durch den Tiefschnee zu ihm kommen. Dann versuchen irgendwie seine Skier zu lösen, damit er sich selbst aus dem Schnee befreien konnte. Alles andere als ein einfacher Plan. Als wir ihn erreicht hatten, mussten wir zunächst mit den Händen soweit versuchen, den Schnee beiseite zu schaffen, dass wir die Skibindungen erreichten, um diese zu lösen. Inzwischen hatten sich auch noch einige der Kursteilnehmer zu uns gesellt und mit vereinten Kräften buddelten wir seine Skier frei. Irgendwie ist es uns dann gelungen, die Bindungen zu öffnen, so dass Vladi herauskam und nun versuchen konnte, sich aus dem Tiefschnee herauszubewegen. Nach mehreren Versuchen stampfte dann der große Bär in Richtung Pistenrand. Wir anderen befreiten nun mit weiteren Buddelarbeiten seine Skier. Und so kamen wir endlich wieder zurück durch den Tiefschnee auf die Piste. Das ganze Gelände dort sah nun aus, wie nach einem Bombenangriff, tiefe Krater im Tiefschnee. Es war inzwischen 16 Uhr durch, die letzte Gondel war also weg. Jetzt mussten wir bis ins Tal fahren. Bis zur Mittelstation konnte man gut im Flug und Flugbogen fahren, das Gelände war dort noch nicht sehr anspruchsvoll. Wir kamen auch gut voran. Es fing ja auch schon an zu dämmern, also war auch ein wenig Eile geboten. Ab der Mittelstation gab es dann schon einen etwas anspruchsvolleren Streckenabschnitt. Hier musste man schon etwas Fahrdisziplin aufbringen. Die anderen Kursteilnehmer, die noch dabei waren, konnten diesen Teil durchaus bewältigen, dafür mussten sie hinter Horst, der die Gruppe übernommen hatte, schön gleichmäßig hinterherfahren. Mit Vladi bestand nun das Problem, wenn der dort in die Falllinie gerät, dass er dann eine Schneise in den Wald schlägt und irgendwo auf dem Kirchturm der Pfarrkirche in Kaprun landet. Also nahm ich den großen Kerl zwischen meine Skier, klammerte mich an ihn und versuchte so das Tempo und die Richtung mit meinen Skiern zu steuern. Meine Sicht war dabei aufgrund seines Umfanges weitestgehend eingeschränkt. Aber, da sich aufgrund der physikalischen Kräfte seine Skier durch meine Bewegungen besser steuern ließen als erwartet, kamen wir tatsächlich voran. Immer wieder unterbrochen von einem Stopp näherten wir uns dem Bereich der leichteren Pisten am unteren Teil des Maiskogel. Horst war mit den anderen der Truppe immer in unmittelbarer Nähe geblieben. Inzwischen setzte schon fast die Dunkelheit ein. Wir waren jetzt am Ziehweg unten, so dass Vladi nun wieder selbstständig fahren konnte. Und, wie nicht anders zu erwarten, ein Juchzen und ab ging die Luzi im Schuss wieder den Ziehweg entlang und über den Parkplatz und dann kam er dort zum Stehen. Gott sei Dank kein Tiefschnee. Das war der letzte Kurstag mit Vladi und der Truppe. Man kann sagen, 2 Wochen Abenteuer pur.
Dann war leider Schluss mit lustig.
Die 1980er Jahre waren geprägt von einem starken wirtschaftlichen Aufschwung und einem Konsumrausch, der als Yuppies-Ära bekannt ist. Die Mode war von markanten Trends wie Schulterpolstern, Neonfarben und ausgefallenen Frisuren geprägt, während Designermarken und Luxusgüter populär wurden. Die Musikszene erlebte die Explosion von Genres wie Pop, Hip-Hop und elektronischer Tanzmusik, wobei MTV eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Musikvideos spielte. Der technologische Fortschritt brachte persönliche Computer, Mobiltelefone und Videokassettenrekorder in die Haushalte, was den Lebensstil und die Kommunikation grundlegend veränderte. Die Fitnesswelle und der Fokus auf körperliches Wohlbefinden führten zu einem Anstieg von Fitnessstudios und Sportbekleidung. Für mich brachten die 1980er Jahre ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit zurück, sowohl beruflich als auch im privaten Bereich. Diese Dekade war für mich persönlich geprägt von einem neuen sozialen Umfeld, Freude und Spaß, und es kam mit den Konzerten der Rolling Stones im Niedersachsenstadion von Hannover der Rock'n'Roll wieder zurück in mein kulturelles Umfeld. Aber es begann auch für mich die Zeit des Reisens, zunächst sehr oft in die USA, verbunden mit kulturellen Erkundungen und kulturellen Abenteuern.
Wie der Rock'n'Roll zu mir mit den Rolling Stones zurückkam, hier dazu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 17, Folge 4.
Während der Sommerpause 1982 im Fußball gab es aber im Niedersachsenstadion ein Ereignis, das alle Fußballspiele, die da sonst stattfanden, bei weitem überragte.
The Rolling Stones
kamen am 6. Juni mit ihrer European Tour 1982 das erste Mal auch nach Hannover. Für das Konzert, das ganz schnell ausverkauft war, hatte ich aber leider keine Karten mehr bekommen. Aber Gott sei Dank gab es dann am Montag, den 7. Juni, noch ein Zusatzkonzert, und da war ich dann mit Karten für den Innenraum vor der Bühne dabei. Ich war zwar schon auf einigen Konzerten von einigen Weltstars, aber immer nur in Hallen. Es war nun mein erstes Stadionkonzert, und das gleich mit den Stones, meiner absoluten Lieblingsband. Ich besaß bis dato auch alles, was bisher von ihnen veröffentlicht wurde. Für den Montag hatte ich mir dann freigenommen. Da auch noch ein paar Kumpels und Mädels aus der Altstadtklicke dabei waren, trafen wir uns nachmittags bei Karl Chen, um schon einmal langsam vorzuglühen und einzustimmen. Natürlich musste Kalle Kassetten von den Stones in der Anlage abspielen. Und schon ging richtig die Post ab. Ich hatte mich auch entsprechend gestylt, mit einer Baseballcap der Red Sox und einem Cowboyhemd und Jeans. Und so zogen wir dann am Nachmittag los in Richtung Stadion, von der Altstadt ja nicht sehr weit. Unterwegs natürlich bereits jede Menge Stones-Fans getroffen. Überall auf dem Weg dann bereits Merchandising, wohl dort außerhalb auch noch unlizenziert. Aber auch viele Getränke- und Bratwurstverkäufer. Ein sehr buntes Treiben da, am Rande der Innenstadt von Hannover. Auf den Grünflächen vor dem Leineschloss lagen die Leute in der Sonne, es war auch ein sehr heißer Tag, dieser 7. Juni, vor dem Stadion schon ein sehr großer Menschenauflauf. Dort war dann auch der lizenzierte Verkauf der Original-Merchandising-Artikel. Das war alles sehr professionell organisiert. Ein großes Geschäft, um so ein Konzert herum. Die Show sollte um 21 Uhr beginnen. Einlass war, glaube ich, ab 17 Uhr. Wir vertrieben uns dann dort vor dem Stadion die Zeit mit Bier trinken und Bratwurst essen und beobachteten das bunte Treiben. Eine richtig entspannte, erwartungsfrohe Atmosphäre. Alles echte Fans, die nur eins wollten, die Stones und die Show live erleben. Dann war es endlich soweit, der Einlass begann. Wir warteten erst einmal ab, bis der erste Rang sich gelegt hatte, und dann gingen wir ebenfalls zum Einlass, Sicherheitskontrolle, Kartenkontrolle und dann runter durch das Marathontor auf den mit Platten ausgelegten Rasen und vor die gigantische Bühne vor der Osttribüne. Das letzte Mal, dass ich hier unten auf dem Rasen des Stadions gestanden habe, war 18 Jahre her, nämlich 1964 beim Sieg der Roten gegen Hessen Kassel. Das riesige Bühnenbild, auf der rechten Seite ein großer stilisierter roter Sportwagen und daneben eine große stilisierte Gitarre und auf der linken Seite eine gelb-orange Fläche mit stilisierten Schallplatten und daneben auf lila Hintergrund ein riesiges hellblaues, stilisiertes Saxophon. Beide Elemente verbunden oben mit einem Bogen aus bunten Luftballons. Darunter dann die große Aktionsfläche der Protagonisten. Schon gigantisch alles. Wir hatten relativ gute Plätze bekommen, mit einer guten Sicht auf alles. War schon aufregend, das hier zu erleben. Es war ja das erste Stadionkonzert in dieser Größenordnung, was je in Deutschland stattgefunden hat, denn Hannover war die erste Station der Stones auf der European Tour 1982 in Deutschland. Über 66.000 Fans nun hier im Stadion auf den Rängen und auf dem Rasen. Im Vorprogramm waren die Jay Giles Band und Peter Maffay. Nun hatten wir natürlich mitbekommen, dass am Vortag, beim ersten Konzert, die Fans nicht gerade freundlich mit Peter Maffay umgegangen waren und er gnadenlos ausgepfiffen wurde. Endlich ging es dann los. Zuerst eben Peter Maffay. Und schon fing das Pfeifkonzert an. Die Leute wollten keine Balladen oder verklausulierten deutschen Schlager, die wollten, dass es fetzt. Die Pfiffe und Schmäh und Berufe wurden immer heftiger und bei über sieben Brücken war dann der Höhepunkt erreicht.
Über sieben Brücken musst du gehen. verstehen.
Peter Maffay beendete dann seinen Set auch vorzeitig, was ihn dann später auch zu der Aussage veranlasste, er werde nie wieder in Hannover auftreten. Für mich persönlich auch nicht besonders schade. DJ Giles Band wurde da schon moderater begleitet. Das war ja schon Bluesrock und R&B. Mit Centerfold und Frizzy Frame konnten die Fans da schon etwas mehr anfangen. Aber trotzdem wuchs die Erwartung und man groovte sich hier unten schon immer mehr richtig ein. Dann so gegen 22 Uhr hörten wir über die Boxen das Intro TXE drehen. Dann ein mächtiger Knall und Lichtblitze und mit den ersten Takten von Andamaitsam fiel der Vorhang. Und da waren sie.
The Rolling Stones.
Leibhaftig. Ab ging die Post mit Mick über die ganze Breite der Bühne. Gewandet in einer Art Strumpfhose und einem T-Shirt. Und natürlich diese lasziven, herausfordernden Moves. Nun ging es auch ab, hier bei uns auf dem Rasen. Es wurde gehotet und mitgesungen, was das Zeug hergab. Der gewaltige Sound ging einen richtig durch den Körper. Man spürte jeden Drumbeat von Charlie, jeden Ton der Basslinie von Bill, jeden Gitarrenanschlag von Ronnie und jedes Gitarrenriff von Keith. Denn da waren sie alle auf der Bühne. Mick Jagger Lead Gesang, Gitarre, Keith Richards Gitarre, Gesang und Hintergrundgesang, Ron Wood Gitarre, Hintergrundgesang, Bill Wyman Bass Gitarre, Charlie Watts Schlagzeug und dazu noch Ian Stewart Klavier, Chuck Leval Keyboards, Hintergrundgesang, Bobby Keys Tenor Saxophon und Gene Barge Alt Saxophon. Weiter ging es dann im Set über Let's Spend the Night Together, Shattered, das ist der Song mit der Seven Avenue, 20 Flight Rock, und dann auch noch die Klassiker wie Time Is On My Side, Brown Sugar, Honky Tonk Woman, und bei You Can't Always Get What You Want sang dann der gesamte Stadionchor lautstark und sehr emotional mit. Es kam dann noch Start Me Up als Zugabe und natürlich damals zum Schluss, I Can't Get No Satisfaction. Nach 25 Songs verließen die Stones die Bühne und zum Schluss dann das Outro, Jimi Hendrix Star Spangled Banner. Und ein Feuerwerk in der Nacht von Hannover über dem Niedersachsenstadion. Für mich war das eine grandiose Show und ein unvergessliches Ereignis. Wir waren alle vollkommen geflasht. Es war jetzt wohl kurz nach 24 Uhr und natürlich konnten wir diese Nacht noch nicht beschließen und so ging es zurück zu Carl Chen in die London-Schenke. Natürlich musste er sofort die Stones-Kassette einlegen und dann ging es dort weiter. Günther aus der Truppe, der jumpte dann erst einmal mit den Moves von Mick durch die ganze Kneipe auf und ab, und alle hotteten dann mit. So endete das erste Stones-Konzert in Hannover und leider war am nächsten Tag wieder Büro angesagt.
Rock'n'Roll will never die.
Dieses war nun der erste Teil zur Einführung in das Kapitel Lifestyle und umfasste die Zeit von 1960 bis 1980. Lifestyle und Lebensgefühl sind das komplexe Zusammenspiel von persönlichen Entscheidungen, Einstellungen und Emotionen, die das individuelle Leben prägen und definieren. Die Fortsetzung mit der Zeit ab 1990 bis heute folgt dann in Episode 60. Und die weiterfolgenden Episoden dieses Kapitels werden dann die einzelnen Dekaden noch einmal dezidiert beleuchten.
Weitere Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.